Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Dichmann.
Na, hast du ein Bankkonto? Oder zwei? Vielleicht drei? Oder sogar vier? Mit vier wären wir auf jeden Fall voll im Trend, denn mehr als die Hälfte aller deutschen Privathaushalte besitzen vier oder mehr Bankkonten. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov. Und tatsächlich werden es auch immer mehr. Ne? Laut Statistischem Bundesamt haben wir nämlich so viele Bankkonten am Laufen in Deutschland wie noch nie. Und klaro, zusätzlich bezahlen wir immer häufiger mit EC-Karten, mit Kreditkarten oder auch mit den Apps, die die Banken anbieten, um bargeldlos unterwegs zu sein. Eigentlich ist das sehr, sehr paradox, wie willentlich wir den Banken unser Geld in die Hand drücken, denn gleichzeitig, nochmal Statistisches Bundesamt, sagt mehr als die Hälfte der Deutschen, ihr Vertrauen in die Banken habe mit der Finanzkrise stark gelitten. Diese Finanzkrise, die ist heute Thema in einer Stunde History, denn so richtig gefetzt hat es vor 10 Jahren, als 2008 eine der wichtigsten Banken der Welt in Flammen aufging, als Lehman Brothers vor die Wand fuhr.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Grüß dich, mein Lieber.
Hi.
Hattest du jemals ein Konto bei Lehman?
Nee, Gott sei Dank nicht.
Reden wir aber erstmal jetzt auch über diese Bank, bevor wir zur Krise kommen, Matthias. Lehman Brothers, eingeenglischt, ja, mit einem N, aber eigentlich kommt die Familie Lehmann aus Deutschland mit zwei N.
Ja, das tun sie. Und zwar genauer gesagt aus Unterfranken und noch genauer aus Rimpa. Das ist in der Nähe von Würzburg. Heute ein kleines Dorf, 7.500 Einwohner. Dort wurden zwischen 1822 und 1830 die Brüder Heinrich, Emanuel und Meyer, das ist ein Vorname, Lehman geboren. Da hießen sie noch Lehmann. Aber die drei Söhne des Viehhändlers Abraham Lehmann sahen sich tatsächlich einem beschwerlichen Leben entgegen, denn bis 1861 wurde Juden in Bayern nur in den seltensten Fällen die Erlaubnis zur Niederlassung oder zur Heirat gewährt. Tausende, vor allem natürlich junge Menschen, fassten also den Entschluss, das Land zu verlassen, die meisten übrigens in Richtung USA. Auch die drei Brüder wollten Rimpa verlassen. 1845 emigrierte der älteste der drei Brüder, also Heinrich, in die USA, weil ihm in Deutschland die Bürgerrechte vorenthalten worden waren. Die beiden Brüder sollten später nachkommen.
Und dann drüben in den USA fingen die Lehmans ja ganz, ganz, ganz klein an. Ne?
Ja, der Heinrich ja gründete in Alabama einen Gemischtwarenhandel. Und 6 Jahre später kamen seine Brüder tatsächlich nach und natürlich stiegen sie in den Laden ein und sie nannten sich von da an Lehman Brothers. Also der Anfang einer Firma, die 157 Jahre später die Welt beinahe in den Abgrund gerissen hätte, war ein Gemischtwarenladen dreier Brüder. In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts ging es übrigens in den USA ziemlich drunter und drüber und viele Leute hatten kein Geld. Deshalb zahlten sie ihre Einkäufe bei den Lehman Brothers mit dem, was sie auf ihren Farmen selbst herstellten, zum Beispiel Baumwolle. Und so stiegen die Brüder in den Rohstoffhandel ein und verdienten das erste richtig große Geld. Daraus entstand eine regelrechte Warenvermittlung für Baumwolle, was 1858 dann dazu führte, dass die Lehman Brothers ein Büro in New York eröffneten. Als nach dem amerikanischen Bürgerkrieg der Bau neuer Eisenbahntrassen boomte und Amerikaner investieren wollten, begannen die Brüder Lehmann mit Eisenbahnwertpapieren zu handeln. Und das führte, man kann es sich schon denken, zu weiterem Geld. Sodass 1880 der Einstieg an der New Yorker Börse eine nahezu logische Konsequenz war. Anfang des 20. Jahrhunderts also war aus dem von armen Immigranten aus Deutschland gegründeten Gemischtwarenhandel eine große Investmentbank geworden. Die Lehmans wurden zu einer der bedeutendsten deutsch-jüdischen Dynastien in Amerika, die nicht nur Banker hervorbrachte, sondern eben auch prominente Politiker wie Herbert Lehman, der 1932 zum Gouverneur von New York gewählt wurde.
Also dieser Herbert Lehman, der ist also nicht in die Fußstapfen seiner Vorfahren getreten.
Also zumindest auf den ersten Blick nicht, aber ökonomischen Sachverstand hatte er ganz offensichtlich auch. Also jener Herbert Lehman wurde als Sohn von Meyer Lehman, einem der drei Gründer des Gemischtwarenladens Lehman Brothers, im März 1878 geboren. Er strebte sehr schnell eine politische Karriere in der Demokratischen Partei an. 1928 wurde er Schatzmeister, 1929 Vizegouverneur von New York und Stellvertreter von Gouverneur Franklin D. Roosevelt. 1932 wurde der Roosevelt zum Präsidenten gewählt und Lehman folgte ihm im Amt. In dieser Funktion half ihm sein wirtschaftlicher Sachverstand, denn er führte im Bundesstaat New York nicht nur die Arbeitslosenversicherung ein, sondern er unterstützte auch die Politik des New Deal, mit der sich die USA von den schweren Folgen der Rezession am Beginn der 30er Jahre befreien konnte. 1950 kandidierte Herbert Lehman erfolgreich für das Amt des Gouverneurs von New York. Aus Altersgründen verzichtete er 1957 auf eine weitere Kandidatur.
Herbert Lehman also mit politischer Karriere, der Rest der Familie kümmerte sich weiter um das Unternehmen.
Ja, so ist es. Jedenfalls bis 1969, als der Firmenchef Bobby Lehman starb. Bis dahin prägte die Familie die Geschicke der Investmentbank. Danach fusionierte Lehman Brothers 1977 mit Kuhn, Loeb und Co. Nach einer Krise in den 80ern gelangt der Aufstieg zu einem der größten Investmenthäuser der Welt. Vorübergehend verlor Lehman seine Selbstständigkeit, als die Bank 1984 von American Express übernommen wurde. Doch 1994 wurden Lehman Brothers wieder eigenständig.
2008 gingen sie pleite. Was da genau los war, gleich unser Thema hier in 1 Stunde History. Vor 10 Jahren crashte Lehman Brothers und schickte ein weltweites Finanzsystem in den Abgrund. Was geschah da genau 2008? Das ist unser Thema heute in 1 Stunde History. Und Arne Hell nimmt uns jetzt mal mit in diesen September 2008.
Lehman Brothers, a rock for more than 150 years.
Lehman Brothers suffering a spectacular downfall. It's
because of the crisis on Wall Street.
Lehman Brothers is going bankrupt.
It's absolutely stunning. Wall Street has seen
from turning from dark to black.
An der wichtigsten Börse der Welt ist Chaos an diesem Montagmorgen. Die schlimmste Befürchtung der Aktienhändler an der Wall Street wird Wirklichkeit. Eine Bank ist pleite. Die viertgrößte Investmentbank der USA, Lehman Brothers, um ihren Chef Richard Fult.
I feel horrible about what has happened to the company and its effects on so many.
Über das Wochenende war noch versucht worden, Lehman Brothers zu verkaufen oder zu retten, so wie die US-Regierung es auch bei drei kleineren Banken vorher gemacht hatte. Doch sie will nicht ein weiteres Mal mit Steuergeld gerade stehen für riskante Geschäfte, die schiefgegangen sind. Sie lässt die Lehman-Pleite geschehen. Ein Beben, das das weltweite Finanzsystem ins Wanken bringen wird.
Wir sollten stolz sein auf die Art und Weise, wie an den Märkten auf die außergewöhnlichen Ereignisse reagiert wird.
US-Finanzminister Hank Paulson gibt sich direkt nach der Pleite zuversichtlich. Doch nur drei Tage später muss er Abgeordnete des Kongresses zu einer Krisensitzung rufen und sie um ein gewaltiges Rettungspaket bitten, 700 Milliarden Dollar.
There was dead silence in the room for maybe 5 to 10 seconds.
Es war totenstill im Raum, für 5 bis 10 Sekunden.
The oxygen went out of the room.
Der Sauerstoff im Raum war weg.
People were stunned by what they heard.
Alle waren geschockt.
Finanzminister Paulson macht Druck. Kommt kein Geld, könnte die gesamte US-Wirtschaft abrutschen.
We need this in a week. This is terrible. It's unexcusable. Not something that we wanted to do. This is something that is very necessary.
Andere Banken stehen genauso vor dem Abgrund wie Lehman Brothers. Und auch die Industrie meldet schlechte Zahlen. Dem US-Kongress bleibt kaum etwas anderes übrig, als der Regierung von Präsident George W. Bush die 700 Milliarden Dollar zu genehmigen.
Our economy continues to face serious challenges.
Unsere Wirtschaft steht weiterhin vor großen Herausforderungen. Wir haben im September wieder Arbeitsplätze verloren. Es wird mehr Zeit und mehr entschiedenes Handeln notwendig sein, um durch diese schwierige Phase zu kommen.
In der Öffentlichkeit kommt das Paket erstmal nicht gut an. Mit dem Geld der normalen Leute würden die Geschäfte von Multimillionären gerettet, heißt es. Der Chef der Pleitebank Lehman Brothers wird im Kongress in die Mangel genommen. Wegen der riesigen Boni, die er kassiert hat.
Sie haben ein 40 Millionen Haus in Florida. Sie und Ihre Frau haben eine 1 Million Dollar Kunstsammlung.
Wenn es der Bank gut ging, ging es uns gut. Wenn die Geschäfte schlecht liefen, lief es auch für uns schlecht.
Nun, Mr. Fult, anscheinend ist ja alles zusammengebrochen.
Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist erleichtert über das Rettungspaket in den USA. Denn auch in Deutschland ist die Krise inzwischen angekommen. Die erste Bank, die taumelt, ist die Hypo Real Estate.
Vertrauensbildend zu wirken, das ist auch das, was die Bundesregierung leitet. Genau deshalb haben wir das Bürgschaftspaket gegeben. Wir geben damit sozusagen als Regierung Sicherheit, die Grundlage ist für vertrauensbildende Maßnahmen.
Die Bundesregierung bürgt für neue Kredite für die Bank. Finanzminister Per Steinbrück verteidigt die Aktion.
Das ist nicht einfach der Fall, dass Banken Geld rübergeschoben wird, sondern wir haben es mit einer Situation zu tun, wo eine solche Dynamik, eine solche Erschütterungsdynamik entstehen kann, dass wir Verantwortung tragen, das jetzt zu lösen.
Doch das Geld reicht nicht aus. Ein paar Tage später wird klar, dass die Hypo Real Estate weitere Milliarden braucht. Und es bleibt auch nicht bei der Bürgschaft. Die Bundesregierung muss für die Verluste einspringen. Insgesamt kostet die Rettung der Bank mehr als 100 Milliarden Euro. Danach muss auch die Commerzbank vor der Pleite bewahrt werden. Es folgen Konjunkturpakete und Abwrackprämie und eine europäische Schuldenkrise, die die gesamte EU gefährdet.
Mit dem, was wir Finanzkrise nennen, ist eine tiefgreifende Vertrauenskrise in das gesamte marktwirtschaftliche System verbunden.
Der CDU-Politiker Friedrich Merz, gut ein Jahr nach der Lehman-Pleite, auf einem Bankenkongress.
Und die Zustimmung der Bevölkerung in Deutschland zu Demokratie und Marktwirtschaft ist selten so niedrig gewesen wie in der Mitte dieser Finanzkrise.
Eine der wichtigsten Banken der Welt ging in Flammen auf, 2008, vor 10 Jahren. Unser Thema heute in eine Stunde History, das gerade war Arne Hell.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Ich stelle mir Männer in schwarzen Anzügen vor, die sich die Haare ausreißen, lautstark in ihre Telefone schreien, ihre Safes räumen oder einfach vor Verzweiflung auf allen Vieren zusammenbrechen. Aber war das wirklich so? 2008, als Lehman crashte, als die Bank Insolvenz meldete und die große Finanzkrise ihren Gang nahm. Unser Thema heute in Eine Stunde History. Fragen wir das doch Jens Korte, der schon seit den 90er Jahren vom Parkett der Wall Street berichtet, ist also Börsenkorrespondent und hat übrigens über diese Zeit auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Rettet die Wall Street. Tag, Herr Korte.
Ja, hallo.
Wo waren Sie denn eigentlich, als Lehman in Flammen aufging?
Nun, also man muss das zeitlich natürlich so sehen, dass der Tag, an dem sich das abgezeichnet hat, das war der 14. September und zwar ein Sonntag. Und wir haben das mitbekommen. Die ganze Finanzelite hatte sich in der New Yorker Filiale der Notenbank versammelt. Da war damals der Finanzminister da, der Notenbankchef, die ganzen Topbanker. Und wir wollten eigentlich den ersten Geburtstag von unserem Sohn feiern, haben dann aber die Geburtstagsfeier abgeblasen und sind dann mit dem Kinderwagen vor die New Yorker Notenbank gefahren, haben unseren Sohn auf- und abgeschoben und haben eben versucht, mitzubekommen, was mitzubekommen ist, und waren also sozusagen wirklich hautnah dabei. Und dann eben an dem 15. September selber, an dem Montag, da war ich an der New Yorker Börse auf dem Parkett, als dann eben die Märkte richtig ins Rutschen gerieten.
Und war das so, wie ich es eben beschrieben habe? Sind Ihnen da hysterische Broker über den Weg gerannt, Leute verschwitzt in Panik, die durch die Gegend rannten?
Ja, in Panik durch die Gegend gerannt vielleicht nicht, aber es war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und man darf ja nicht vergessen, was folgte, war die größte Finanzkrise seit der großen Depression und auch die größte Wirtschaftskrise seit der großen Depression. Also das waren schon wirklich eine sehr wilde Phase zu dieser Zeit. Man kennt ja auch noch die Bilder, wo dann die Leute von Bear Stearns, von Lehman Brothers, von anderen Banken in dieser Zeit ihre Sachen packen mussten und dann mehr oder weniger von einem Tag zum anderen vor die Tür gesetzt worden ist. Und natürlich war es eine sehr hektische Phase. Wenn man jetzt allerdings die von Ihnen gesehenen Bilder anspricht, Händler, die sich die Haare raufen, die ungläubig in die Kameras gucken, teilweise haben die Händler hier auch Wetten abgeschlossen, wer es denn am nächsten Tag mit der dramatischsten Geste auf die Titelseite des Wall Street Journal oder der Financial Times schafft.
Okay, jetzt haben Sie gerade ja auch schon angesprochen, dass tatsächlich viele Banker damals auch ihren Job verloren haben. Jetzt war das also tatsächlich für viele privat eine Zäsur, aber war es auch für die Branche eine Zäsur?
Es ist mit Sicherheit für die Branche eine Zäsur gewesen und es wurden hunderttausende Jobs gestrichen und die ganze Art und Weise auch, wie die Wall Street funktioniert, hat sich mit diesem Tag durchaus auch verändert. Also man kann schon sagen, dass es eine Zäsur war und die Wall Street nicht mehr wirklich das ist, was sie damals gewesen ist, und diese Jobs sind auch nicht unbedingt aufgefüllt worden. Und man sieht es hier unten ganz speziell im Finanzdistrikt in New York, da laufen teilweise mehr chinesische Touristen rum als eben Broker mit ihren dunklen Anzügen.
Sie haben ein Buch geschrieben, Herr Korte, das heißt Rettet die Wall Street. Aber nach Lehman hätten, glaube ich, sehr viele Leute die Wall Street lieber eher zum Teufel gejagt. Ich meine, immerhin hat dieser Finanzcrash ganze Volkswirtschaften mit runtergezogen. Warum sollte man die Wall Street da bitte schön retten? Man hätte sie ja auch einfach zugrunde gehen lassen können.
Ja gut, was man nicht vergessen darf, ist, ich weiß, dass es da immer eine gewisse Abneigung gegen Kapitalmärkte gibt, aber an sich an einem Kapitalmarkt oder auch an einer Börse ist grundsätzlich nichts auszusetzen. Wenn man ein Unternehmen ist, selbst wenn man ein Privatmann ist und ein Haus bauen will, sie brauchen ja letztendlich Kapital und das muss irgendwoher kommen, das muss von Geldgebern kommen und die Börse ist da letztendlich eben ein Marktplatz, wo eben dieses Geld aufgetrieben werden kann und deshalb halte ich Märkte für absolut wichtig bis heute. Dass man erstmal emotional sagt, man sollte das Ganze abschaffen, kann ich zum gewissen Grad nachvollziehen. Aber wie gesagt, Kapitalmärkte sind in unserer Welt einfach nötig, um das entsprechende Geld ranzuschaffen. Aber natürlich haben wir auch gelernt, dass diese Systeme häufig fehlerhaft sind. Und sowas passiert nun mal. Dann gibt es einen Crash, dann sieht man, wo die Probleme liegen. Und dann versucht man eben regulatorisch auch diese Probleme zu lösen.
Ja, aber ist das gelungen? Hat das System dazugelernt? Wurde es verbessert?
Das System wurde verbessert und ich wage auch zu bezweifeln, dass eine ähnliche Krise, wie wir sie 2008 erlebt haben, jetzt in naher Zukunft nochmal droht. Das heißt nicht, dass wir nicht in eine große Krise kommen können, aber die wird anders aussehen als die Krise 2008. Und das ist auch häufig das Problem mit der Regulation, mit der Regulierung. Häufig guckt man auf die Vergangenheit, versucht an die Stellschrauben entsprechend einzusetzen, um solche Krisen zu verhindern. Aber neue Krisen werden aus völlig anderen Ecken kommen. Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel. Es waren damals die großen Banken, die klassischen Investmentbanken auch, die mit zu dieser Krise beigetragen haben. Jetzt wurde hier sehr stark reguliert, aber dafür ist das Geld in andere Kanäle gewandert, in Hedgefonds, in Schattenbanken. Und von dieser Ecke kann es durchaus neue Probleme geben.
Spekulative Geschäfte, die aber damals ja auch diesen Crash irgendwie ausgelöst haben und auch das geringe Eigenkapital der Banken, das ist ja aber heute schon auch immer noch ein Thema.
Wir haben hier in den Vereinigten Staaten bei den großen Finanzinstituten das Problem nicht unbedingt. Die Eigenkapitaldecke ist deutlich aufgestockt worden. Also insofern sehe ich da für den Moment nicht unbedingt das ganz große Problem. Aber wie gesagt, das Geld ist in andere Kanäle gewandert, weniger regulierte Kanäle. Und da kann es durchaus Probleme geben. Aber eben eine Finanzkrise jetzt im Moment wie 2008 für den Moment sehe ich nicht.
Jens Korte, jeden Tag auf dem Parkett der Wall Street unterwegs, Börsenkorrespondent und jetzt eben bei uns hier in eine Stunde History in Deutschlandfunk Nova. Herr Korte, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gern.
Als Jens Korte, den wir eben hier gehört haben in eine Stunde History, die Geburtstagsparty für seinen Sohn abgeblasen hat, um zur Wall Street rüber zu düsen, weil da gerade Lehman Brothers in Flammen aufgeht, 2008, unser Thema heute in der Sendung, war hier in Deutschland irgendwie noch alles in Ordnung. Und das schien auch bei unserem damaligen Bundesfinanzminister, später dann Kanzlerkandidat, bei Peer Steinbrück noch alles in Ordnung zu sein. In einem Interview mit der Taz sagte er damals, nach dem, was wir bisher wissen, werden die Auswirkungen der jüngsten Entwicklungen in Deutschland sehr begrenzt sein. Jetzt ist er bei uns in der Sendung in Deutschlandfunk Nova. Tag, Herr Steinbrück.
Guten Tag, Herr Dichmann.
Kriegen Sie heute eigentlich noch Albträume, wenn Sie Lehman Brothers hören?
Ja, bezogen auf die damalige Situation und auch die erste Unterschätzung, die Sie gerade zitiert haben, weil sich dann die Infektionskanäle doch als sehr viel größer herausstellten. Aber ich glaube, dass eine Reihe von Konsequenzen gezogen worden sind, die hoffentlich die Wiederholung einer solchen Krise vermeiden, wobei ich zugebe, dass es weitere, auch neue Risiken gibt.
Die gehen wir gleich durch, bleiben wir aber erst nochmal 2008. Es dauert dann nämlich so etwa 2 Wochen, bis die Hypo Real Estate in Deutschland ins Wanken gerät. Zu dem Zeitpunkt eine der größten deutschen Immobilienbanken. Und wir erinnern uns, bei Lehman ging es eben um faule Immobilienkredite. Hätte man das nicht kommen sehen müssen?
Nein, weil die Erschütterungsdynamik, die Hypo Real Estate, HRE, wie Sie sagen, erfasst hat, eine andere Problematik gewesen ist. Diese Bank hat sehr langfristig Kredite ausgelegt und musste sich sehr kurzfristig refinanzieren. Und nachdem die Vertrauenslage zwischen den Banken in dem sogenannten Interbankenmarkt zusammenbrach, konnte sie sich kurzfristig nicht mehr refinanzieren. Und das ist der Grund gewesen, warum die nicht nur ins Wanken kam, sondern es drohte, dass sie illiquide wird und zusammenbricht.
Aber das Lehman rüberschwappt nach Europa, auch nach Deutschland. Hätte man das nicht ahnen können?
Ja, hätte Fahrradkette, sage ich. Also ich weiß, dass nach dieser Krise ungefähr 2000 Experten die Auffassung vertreten, das haben sie alles gesehen. Tatsächlich kenne ich höchstens 3 oder 4 Persönlichkeiten, die für sich zutreffend in Anspruch nehmen können, so etwas vorausgesehen zu haben. Ich selber habe es nicht und mit mir viele andere Finanzminister auch nicht. Dass allerdings dann eine Erschütterungsdynamik eintritt, hat, wie ich glaube, zu einem Krisenmanagement geführt, für das ich in Teilen auch verantwortlich
verantwortlich gewesen bin, das, sagen wir mal vorsichtig, nicht so schlecht gewesen ist.
Das sind historische Bilder, Herr Steinbrück, wenn Sie von Ihrem Krisenmanagement sprechen. Sie und die damals wie heute schon Kanzlerin Angela Merkel vor der Presse und Sie garantieren den Deutschen, Ihre Einlagen sind sicher, keine Pleitebank wird Ihr Geld fressen. Heute sagen Sie manchmal dazu in anderen Interviews, keine Ahnung, ob das eigentlich möglich gewesen wäre, dieses Versprechen zu halten. Also da hat sich die Politik, da haben Sie sich auf einen Bluff verlassen.
Nee, Entschuldigung, das habe ich nie gesagt.
Sondern
ich habe gesagt, die Politik hätte dieses Versprechen in jedem Fall halten müssen, weil sonst das Vertrauen in die demokratischen Institutionen und in ihre Repräsentanten, also eine Kanzlerin, ein Kanzler, ein Finanzminister, Finanzministerin, vollständig erschüttert worden
wäre. Aber das hätte ja auch alles noch durch den Bundestag gemusst und so weiter.
Ja, sicher. Später, wenn die Garantie hätte gezogen werden müssen. Das Problem, das ich angesprochen habe, dass Frau Merkel und ich mit Blick auf die Gefahr eines Bankruns, also dass die Leute alle zu ihren Sparkassen, Geschäftsbanken, Raiffeisen, Volksbanken rennen und das Geld abheben und unter die Matratze legen, dass das eine solche Hysterie, wenn nicht Nervosität etwas weniger, ausgelöst hätte, dass dem Markt noch mehr Liquidität entzogen worden wäre. Und wir mussten in einer Situation über ein Wochenende handeln. Das, was ich gesagt habe, ist, wir hatten keine Legitimation durch einen Parlamentsbeschluss. Mhm. Das ist das wahrscheinlich, was Sie meinen.
Richtig. War das ein Bluff?
Wieso ein Bluff?
Naja,
wie kommen Sie auf die Idee, dass es ein Bluff war?
Naja, weil man ja erstmal die Märkte sozusagen mit einer entschlossenen Geste irgendwie beruhigen wollte.
Nee, entschuldigen Sie, Sie sind auf einem völlig falschen Dampfer. Das ist gewiss kein Bluff gewesen und die Folgen haben das auch bewiesen. Die Leute haben gedacht und da richtig gedacht, wenn die Politik uns versichert, dass unsere Spareinlagen sicher sind, dann rennen wir nicht zu den Banken und legen das Geld nicht unter die Matratze oder in den Strumpf. Das ist kein Bluff gewesen, das ist eine Garantieerklärung gewesen. Und die Politik hätte, wenn es denn dazu gekommen wäre, konjunktivisch, hätte auch ihr Versprechen, ihre Garantieerklärung erfüllen müssen.
Später wurde die HRE, über die haben wir ja gerade schon gesprochen, dann verstaatlicht, wie viele Banken weltweit auch. Und da gibt es jetzt Kritiker, die sagen, die großen Zockerbanken zu retten mit Steuergeldern ja letztendlich, das sei Sozialismus für Reiche, das ist so ein Schlagwort, das da immer wieder aufkommt. Ist da was dran?
Ja, da ist was dran. Weil eigentlich ein zentrales Element einer Marktwirtschaft, also wenn Sie so wollen, eines kapitalistischen Systems, einigermaßen eingehegt auch durch eine Sozialgesetzgebung, eigentlich Haftung und Risiko zusammenfallen müssen. Diejenigen, die sich verzockt haben, diejenigen, die Missmanagement betrieben haben, müssen für die Folgen einstehen.
Mhm.
Und bei dieser Krise haben viele Menschen zu Recht den Eindruck gehabt, sie sind es als Steuerzahler, die letztlich dafür haften müssen, dass sich Banker verzockt haben. Das ist ein völlig richtiger Ansatz, der, wie ich glaube, bis heute zu einem Vertrauensverlust gegenüber der Politik und den Banken geführt hat. Umgekehrt ist den Politikern ziemlich klar gewesen in allen Ländern damals, insbesondere im Kreis der sogenannten G7-Länder, wenn das Bankensystem kollabiert, dann haben wir es nicht nur mit einer wirtschaftlichen und Finanzkrise zu tun, sondern mit tiefen gesellschaftlichen Verwerfungen. Und die gilt es zu verhindern.
Ein bitterer Spagat, den man da eingehen musste.
Ja, manchmal ist die Situation, vor der Sie stehen, nicht eindeutig. Politische Verantwortung zu übernehmen heißt, in konkreten Situationen zu handeln, auch bei unvollständigen Informationen und die Folgen möglichst gegeneinander abzuwägen, gegenüber tun und unterlassen.
Heute, Herr Steinbrück, haben wir immer noch große international agierende Banken, die spekulieren, vielleicht nicht mehr mit Immobilien, aber stattdessen vielleicht mit Nahrungsmittelrohstoffen. Vielen Dank, auch nicht viel besser. Und ich glaube, Banken brauchen heute ein Eigenkapital von etwa 8%. Heißt, sie dürfen immer noch mit 92% rumjonglieren. Und wir haben immer noch Banken, die sind too big to fail, wie man so schön sagt, weil sie Gläubiger für gleich mehrere große Staaten sind. Also hat sich seit 2008 wirklich was getan?
Ja, mit Sicherheit. Unbenommen dessen, dass wir nach wie vor Probleme sehen und ich einer der Kritiker bin, dass die Bankenkultur sich nicht so verändert hat, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber alleine in dem Jahresabschnitt zwischen Herbst 2008 und 2009 hat alleine der Bundestag 5 Gesetze auf den Weg gebracht, die dazu dienen, dass diese Märkte stärker reguliert werden, dass die Banken einer stärkeren Aufsicht unterworfen werden, dass sie höhere Liquiditätspuffer vorhalten müssen, dass sie mehr Eigenkapital unterlegen müssen. Die Eigenkapitalquote ist übrigens in den meisten Fällen höher, als Sie gerade gesagt haben. Wir haben eine europäische Bankenaufsicht etabliert. Der Basler Ausschuss, also ein Gremium, in dem Zentralbanker sind und andere Vertreter, haben mehr Regularien veranlasst für das Bankensystem. Also es ist vieles in Gang gekommen. Und damit sage ich nicht, dass alles schon heile Welt ist, sondern es gibt nach wie vor erhebliche Probleme. Einige haben Sie angesprochen.
Kann sich Lehman wiederholen?
Das weiß keiner. Das ist so eine Frage, die nicht zu beantworten ist. Ich glaube nicht, dass es auf dem damaligen Weg nochmal eine solche Erschütterungsdynamik gibt. Also ausgelöst durch eine Hypothekenkrise in den USA mit wahnsinnigen Übersprungseffekten, die auch ich unterschätzt habe, jedenfalls im ersten Moment auf Europa und letztlich auf die ganze Welt. Aber wenn Sie sich angucken, die nach wie vor sehr hohe Staatsverschuldung, auch die sehr hohe private Verschuldung, das Ausmaß an möglicherweise fälligen Krediten auf den Bilanzen von Banken, die Frage, wie viel Risiken sind von dem Bankensystem ins Schattenbankensystem übergeschoben worden, wie hoch ist die spekulative Blase bei Derivatengeschäften, dann gibt es viel Anlass, nach wie vor darüber nachzudenken und gegebenenfalls zu handeln, um eine solche Krise jedenfalls prophylaktisch zu verhindern.
Per Steinbrück in Deutschlandfunk Nova in eine Stunde History im Gespräch. Herr Steinbrück, vielen Dank.
Okay, Herr Dichmann, bis irgendwann wieder.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Wir haben gehört, wie die Wall Street in New York reagiert hat, wie die Politik und wie Per Steinbrück damals in Berlin reagiert haben. Aber wir müssen das auch alles nochmal mit etwas Draufsicht durchleuchten. Und diese Draufsicht liefert uns Dr. Martin Hellwig, Volkswirt und früher Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Tag, Herr Hellwig.
Guten Tag, Herr Dichmann.
Erst noch mal einen Schritt zurück. Wenn man so etwas wie Lehman einen Crash nennt und was danach kommt, eine Krise, dann hat das so vom Klang her immer irgendwas Schicksalhaftes. Ein Unfall ist halt einfach so passiert. Aber das war doch eigentlich alles menschengemacht.
Auch die meisten Unfälle sind schicksalhaft. Und hinterher stellt man fest, dass die Feuerleitern durchgerostet waren, dass die Rettungsboote nicht richtig eingerichtet waren und. Das ist kein Naturereignis, das hat etwas damit zu tun, wie man das System gestaltet hat, wie man die Regulierung gestaltet hat.
Das heißt, die Rettungsboote und die Feuerleitern, wie Sie beschrieben haben, waren im Bankensystem schon längst durchgerostet.
Und in den Feuerlöschern waren Brandbeschleuniger drin.
Gibt es denn unter den Bankern dieser Welt und den Brokern jetzt in den vergangenen 10 Jahren irgendwie eine gewachsene Einsicht, dass so etwas nie wieder passieren darf? Wurden die Feuerlöscher ausgetauscht, die Feuerleitern erneuert?
Wovon reden Sie? Hat es da irgendetwas gegeben, was bei den Banken nie wieder passieren dürfte? Ach, Sie meinen alte Geschichte. Ja, da war irgendwann mal was. Aber da sind wir doch schon weit drüber hinaus.
Also Sie wollen sagen, die Banken sind schon längst wieder beim Business as usual?
Wenn sie hier davon abgekommen sind.
Das heißt auch, Lehman war keine Zäsur?
Nein.
Also was würden Sie sagen, in welchem Zustand ist das Bankensystem heute?
Das Bankensystem in Europa ist nach wie vor in einem maroden Zustand, weil es nach wie vor viele faule Kredite in den Büchern gibt und weil die Banken auch bei der derzeitigen Lage kaum Gewinne machen können. Wenn die langfristigen Zinsen bei 1% liegen und die Zinsen auf Einlagen bei der Europäischen Zentralbank sogar negativ sind, wie will man da Geld verdienen? Also man kommt aus dem Schlamassel eigentlich nicht richtig raus.
Könnte die Politik diesen Schlamassel beenden?
Die Politik hätte den Schlamassel teilweise beenden können, wenn sie stärker aufgeräumt hätte. Aber 2008, 2009 war die Panik ob der Krise so groß, dass man fast jede Bank gerettet hat. Ein Teil des Problems ist, der Wettbewerb im Banksektor ist zu groß und die Banken können kein Geld verdienen, außer wenn sie anfangen zu zocken. Wenn ich zu viele Banken habe, zu viel Kapazität habe und ich rette alle Banken, dann verewige ich das Problem.
Ist denn seit 2008 aber irgendetwas auch richtig gelaufen?
Also zunächst mal, ich glaube, dass die Rettungsaktionen selbst notwendig waren. Eine noch schlimmere Krise wäre ziemlich fatal gewesen. Die Drohung, wir könnten eine Wiederholung von 1931 erleben, die stand also ganz konkret im Raum. Dass man das vermieden hat, war ein großer Erfolg.
Die Weltwirtschaftskrise 1931.
Ja. Ein Kostenpunkt dieses Erfolgs ist, dass man bei den Reformen hinterher zu zaghaft drangegangen ist und dass die Lobby nicht genügend diskreditiert wurde und wir eigentlich heute schon wieder eine deutliche Rückwärtsbewegung haben.
Wenn Sie jetzt in dieser Rückwärtsbewegung, Herr Helwig, heute eingreifen könnten, jetzt auf dieser Stelle irgendeine Reform, irgendeinen Ansatz finden könnten, welcher wäre das? Was müssten wir von heute auf morgen machen?
Also eine Standardüberlegung ist, man müsste verlangen, dass Banken deutlich mehr mit eigenen Mitteln und weniger mit fremden Mitteln arbeiten. Bei diesem mehr und weniger, vor der Krise hatten die großen europäischen Banken in der Größenordnung von 2-4% ihrer Gesamtanlagen als eigene Mittel. Inzwischen ist es in der Größenordnung von 4-7%. 7% eigene Mittel, das heißt immer noch zu 93% fremde Mittel, sprich geliehenes Geld. Da hat sich nicht so besonders viel geändert. Die Verletzlichkeiten des Systems sind nach wie vor da. Zweiter Punkt, man müsste bei der Bereinigung der faulen Kredite, speziell in Südeuropa, deutlich stärker durchgreifen. Denn solange diese Altlasten mitgeschleppt werden, ist eine echte Sanierung der Branche nicht wirklich zu erwarten. Dritter Punkt, man muss anfangen, über Strukturfragen nachzudenken. Können wir uns die Globalisierung der Finanzinstitutionen leisten? Ein Institut, das sowohl in New York als auch in Europa systemwichtig ist, Klammer auf, Deutsche Bank, BNP Paribas, Barclays, Klammer zu. Ein solches Institut können wir praktisch nicht abwickeln.
Too big to fail.
Nicht ohne, dass ein sehr großer Schaden entsteht. Von daher die Frage, sind die sogenannten Effizienzvorteile derart global operierender Banken wirklich die Kosten wert und die Risiken wert, die darin bestehen, dass man mit ihnen in der Krise nicht richtig umgehen kann?
Sagt Dr. Martin Helwig bei uns in eine Stunde History in Deutschlandfunk Nova. Herr Helwig, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Also das ging ja ganz schön hin und her hier heute in eine Stunde History. Jens Korte sagt, Wall Street und Co. haben dazugelernt. Auch Peer Steinbrück denkt das, auch wenn er sagt, da ist noch eine Menge zu tun. Auf der anderen Seite haben wir Martin Helwig, der hier gerade sagte, da ist überhaupt nichts passiert in den 10 Jahren seit dem großen Lehman Crash. Wie sieht es denn bei dir aus, Matthias? Hast du noch Vertrauen in unsere Banken und in das Finanzsystem, wie man dann immer sagt?
Also als Privatmensch habe ich wirklich jegliches Vertrauen nicht in eine einzelne Bank oder gar einen einzelnen Banker verloren, aber das System der Banken oder das Bankensystem insgesamt stößt bei mir auf sehr viel Skepsis. Klar ist viel beschlossen und auch umgesetzt worden, viele Regulierungslücken wurden beseitigt, aber eben nicht alle. Es herrscht größere Transparenz und die internationale Finanzmarktaufsicht ist sicher verbessert worden. Es gibt kein Finanzinstitut, keine Bank oder Wertpapierhandelsfirma, die so unbeaufsichtigt bleibt wie etwa vor 2008. Steueroasen oder Offshore-Finanzzentren wurden ausgetrocknet, aber es gibt eben immer noch welche.
Aber gerade Offshore-Oasen gibt es ja immer noch viele. Wir haben Banken, die weiter spekulieren und Kredite werden zurzeit mit Minimalzinsen reihenweise nur so rausgebraten, um träge Volkswirtschaften in Südeuropa zu animieren.
Ja, die Banken, von denen wir hier reden, die vergeben Kredite und zwar mit deinem und natürlich auch mit meinem Geld. Dagegen ist erstmal nicht viel einzuwenden, aber sie tun das leichtfertig, riskieren das verliehene Geld nicht wieder zurückzubekommen, möglicherweise pleite zu gehen und dann nach staatlicher Hilfe zu rufen, also nach deinem und nach meinem Steuergeld. Ein Beispiel aus dem Jahr 2011. Die Bankschulden in den Euro-Staaten Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien waren mit 9,2 Billionen Euro dreimal so hoch wie die Staatsschulden dieser Länder, weil sie viel mehr Geld verliehen haben, als sie sozusagen auf dem eigenen Konto hatten. Ende 2011 beliefen sich die faulen Kredite, bei denen also Zins und Tilgung nicht mehr bedient werden konnten, bei Europas Banken auf 1,05 Billionen Euro. Viele der betroffenen Banken sind, man nennt es, systemrelevant, dürfen also nicht pleite gehen. Also bekommen sie Hilfe von EU oder IWF und deren Geld muss entweder gedruckt werden oder den Steuern entnommen werden. Beides geht zu deinen Lasten. Das eine ist dein tatsächliches Geld und das andere wirst du eines Tages merken, wenn der Preis für das nahezu unendliche Gelddrucken über eine Inflation bezahlt werden muss.
Die Sendung hier heißt Eine Stunde History, Matthias, und wir gucken gerne in die Vergangenheit, um was für die Zukunft zu lernen. Findest du da was, aus dem wir mal konstruktiv, positiv jetzt noch was mitnehmen könnten?
Naja, ich bin natürlich kein Ökonom, ich gebe es gerne zu, oder Finanzwissenschaftler, aber ich finde den Plan, den der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt angesichts der Weltwirtschaftskrise am Beginn der 30er Jahre hatte eigentlich ganz gut und überzeugend. Es war die sogenannte Vollgeldidee. Als eine der Ursachen der damaligen Krise sahen viele Ökonomen die Geldvermehrung durch private Geschäftsbanken an. Im Chicago-Plan propagierten sie die Trennung von Bankgeschäft und Geldschöpfung, indem die Mindestreservepflicht der Banken auf 100% angehoben wurde. In der Praxis würde das bedeuten, jede Geschäftsbank, Sparkasse oder Genossenschaftsbank könnte Kredite nur in dem Umfang vergeben, in dem sie über Einlagen von Kunden verfügt. Heute übersteigt die Kreditvergabe die Einlagen um ein Vielfaches, weil die Mindestreserven eben nicht bei 100% liegen. Roosevelt setzte sich übrigens nicht gegen die Banken durch, ebenso würde es heute vermutlich sein. Ich denke, ein Argument würde schon reichen, denn nach dem Vollgeldprinzip gibt es ja nur ein bestimmtes Kreditvolumen, das nicht überzogen werden kann. Das aber würde vermutlich sehr viele Investitionen stoppen.
Vollgeldprinzip à la Roosevelt. Was haltet ihr davon? Vielleicht sollten wir da mal ein Plebiszit einlegen, eine Volksabstimmung. Dies Thema bei uns nächste Woche, genauer ihr Ursprung im alten Rom, im Plebiscitum. Denn das war eine Stunde History für diese Woche mit Matthias von Hellfeld und meiner Wenigkeit Markus Dichmann. Macht's gut, ciao.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.